Können wir ein paar Stichworte sammeln? Welche Dinge kommen euch in den Sinn, wenn ihr an die Bibel denkt? Wozu ist sie gut? So ein paar Begriffe. Weisung. Wie? Auferbauung. Ich bin bei Seele. aber sehr spannend. Vielen Dank. Ihr habt das alles schon gehört und es gibt noch viel mehr. Wenn ihr nachher beim Kaffee trinken Anknüpfungspunkte braucht für ein Gespräch, da habt ihr schon so ein paar. Wenn ihr dann da zusammensteht und überlegt, über was können wir reden. Warum hast du gesagt, das ist gut für die Seele? Erzähl mal. Lass uns drüber reden. Ich will einen Begriff gerne in euren Gedanken verankern, einen Begriff, auf den ich mehrfach gestoßen bin, als ich den Predigttext gelesen habe, der für heute tatsächlich vorgeschlagen ist. Römer 15, die Verse 4 bis 13 gelesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen. Zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Wieder an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Viele Zitate aus dem, was wir heute als das Alte Testament kennen. Natürlich, Paulus hat die Schriften und Propheten studiert und so alles voll auswendig gekonnt. Und es ist schon immer faszinierend, dass er bei dem, wo er das Evangelium von Jesus erklärt, immer wieder auch darauf zurückkommt, auf die alten Texte und sagt, hier steht's doch schon. Wir kennen es doch eigentlich schon lange. Mittendrin, wem es aufgefallen ist, steht eine Jahreslosung aus dem Jahr 2015. Man kann aus dem Text so unheimlich viel predigen, das ist schon fast eine Überforderung. Deswegen, ich bleibe bei einem Begriff, der mir gleich mehrfach ins Auge gesprungen war, bei der Hoffnung. Hoffnung. Gibt es bei Luther alleine schon 117 Treffer in der ganzen Bibel, scheint also nicht so ganz so unwichtig zu sein. Das ist eine gewisse Mutmaßung, ich habe es nicht mehr nachgeschaut, aber vielleicht heißt eine bekannte Bibelübersetzung nicht ohne Grund Hoffnung für alle. Ökumenischer Kirchentag 2010 stand unter dem Thema, damit ihr Hoffnung habt, bezog sich auf einen Vers kurz vor unserem Predigttext, Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung. Hoffnung. Sehen wir uns zwei Zeiträume an, orientiert an der Teilung der Bibel in Altes und Neues Testament. Also zeitlich grob eingeteilt in vor und nach Weihnachten. In die Zeit heute und in die Zukunft. Vielleicht eine eher ferne Zukunft, nennen wir sie Ewigkeit. Paulus sagt über das Alte Testament, wir sollen daraus lernen. Es soll uns ermutigen und uns eben Hoffnung machen. Ganz gezielt weitet er das aus, über das Volk Israel hinaus, auf den Rest der Welt, auf die Völker, die Nationen. Also, was lernen wir? Was lernen wir aus dem Alten Testament, aus dem, was wir lesen? Wir lernen, wer Gott ist. Und wir lernen, wie er ist. Wir lernen, dass über Gott nichts mehr ist. Nichts ist größer oder mächtiger. Wir lernen im Alten Testament eine ganze Menge darüber, wie Gott sich das Leben und das Zusammenleben vorgestellt hat. Und erfahrungsgemäß, auch das sehen wir in den Berichten im Alten Testament, hat er recht mit dem, was er sich da ausgedacht hat. Und da, wo sich Menschen an das gehalten haben, was er sagt, da hat das funktioniert. Da sind Menschen gut miteinander umgegangen, haben füreinander gesorgt, sind füreinander da gewesen. Korruption und Machtmissbrauch, das gibt's immer dann dort, wo die Menschen Gott vergessen. Nicht da, wo die Menschen nach Gott handeln. Und wir lernen, dass Gott ernst zu nehmen ist. Dass es Konsequenzen hat, wenn man sich gegen ihn stellt. Wenn man meint, schlauer zu sein. Wenn man glaubt, Gott gibt's nicht und Gott braucht's nicht. Heute dreht sich das bisweilen um. Da wird dann Gott kritisiert dafür, dass er straft. Altes Testament ist ja schon so eine böse Geschichte. Wieso muss der dann ständig Kriege anzetteln, dieser böse Gott? Und wieso muss er die Menschen bestrafen? Kann er nicht einfach gut sein? Anstatt dass wir überlegen, was wir Menschen falsch gemacht haben. Es ist einfacher, das umzudrehen und Gott zu kritisieren, als sich an der eigenen Nase zu fassen. Im Alten Testament lernen wir, dass Gott nicht willkürlich straft, nicht zum Spaß und nicht als, ich sag mal, Ausdruck despotischer Herrschaft. Es gibt Regeln und wenn wir uns an die Regeln halten, geht es uns gut und manchen meinen, sie könnten aus diesem Miteinander ausscheren und dann kommt es zum Ungleichgewicht zu Lasten aller. Wir lernen, Gott hat sich das gut ausgedacht mit uns. Und das, was er sich an Regeln für uns ausgedacht hat, die sind auch gut. Lehre, wir lernen. Lehre und Ermutigung. Wie ermutigt uns das Alte Testament jetzt? Die Juden damals kannten das Alte Testament. Sie kannten die Geschichten ihrer Väter. Sie hatten gelernt, wer Gott ist, was er erwartet, und sie hatten ihre Schlüsse daraus gezogen. Und einer der Schlüsse war, sie hatten Hoffnung. Konkrete Hoffnung. Sie hatten eine gute Vorstellung, wie es werden sollte. Die politische und damit die gesellschaftliche Situation war nicht das, was sie sich vorgestellt hatten zu der Zeit. Und sie hatten die feste Hoffnung, genährt durch die Voraussagen im Alten Testament. Gott wird einen neuen König in Israel einsetzen. Gott wird wieder herrschen in Israel und es wird wieder die Zeit anbrechen, von der wir wissen, es ist gut. Trost und Ermutigung haben sie daraus gezogen, dass der Gott, dem sie bisher vertraut haben, sie auf keinen Fall im Stich lassen wird, sondern seine Verheißungen erfüllen wird, eine nach der anderen. Daraus ist ihnen Hoffnung erwachsen. Und heute? Viele Menschen in Syrien haben die Hoffnung, dass es jetzt endlich besser wird, nachdem letztes Wochenende der Machthaber vertrieben wurde. In verschiedenen Nachrichten taucht dabei momentan tatsächlich immer wieder das Wort Hoffnung auf. Es wird sich noch zeigen, wie es tatsächlich weitergeht. Nächstes Jahr sind Neuwahlen in Deutschland, nachdem die bisherige Regierung auseinandergefallen ist. Auch hier haben viele Menschen die Hoffnung, dass es für sie konkret besser wird, dass andere Parteien mit anderen Vorstellungen sich durchsetzen. Vorstellungen, die mit dem übereinstimmen, was man sich für sich selbst wünscht. Jeder von uns hat Hoffnung. Was ist deine Hoffnung für die nächste Woche? Für die Weihnachtszeit? Für das kommende Jahr? So lang ist es ja nicht mehr bis Silvester. Was ist deine Hoffnung? Vielleicht auch für das drüber raus. Hoffnung ist sowieso so ein Begriff. Ich habe ihn für mich einfach mal definiert als Hoffnung nennt man es, wenn ich einen festen Wunsch und eine klare Vorstellung davon habe, wie es werden soll. Und Birgit hat schon gesagt, wir haben als Christen nicht einfach nur Hoffnung. Wir haben eine begründete Hoffnung. Für Christen gibt es eben diese wichtige weitere Komponente. Wir glauben an Gott. Wir sind davon überzeugt, dass die Bibel wahr ist, sein Wort. Und wenn Gott sich schon immer treu um seine Menschen gekümmert hat, in allen Belangen ihres Lebens, dann wird er damit nicht aufhören. Auch mit uns nicht. Auch mit dir nicht. Und Weihnachten steht dafür wie ein Denkmal, damit wir das nicht vergessen. So viele Verheißungen haben sich erfüllt, als Jesus geboren wurde. Und so viele haben sich durch Jesus und sein Leben auf der Erde erfüllt. Also was immer deine Hoffnung ist, wovor auch immer du gerade stehst, und bitte, ich will das nicht verharmlosen. Manche werden nicht nur eine kleine Hügellandschaft vor sich haben, sondern Bergmassive. Aber sich dann dran zu erinnern, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das dann seiner Angst und seiner Trauer und seiner Verzweiflung entgegenzuschleudern und zu sagen, du magst überwältigend groß sein, aber mein Gott ist noch viel größer und der wird mich nicht im Stich lassen. Diese begründete Hoffnung habe ich. Ob ihr das dann mit dem leisen Amen oder dem trotzigen Basta abschließt, ist in dem Moment völlig egal. Wir haben eine begründete Hoffnung. Und das ist noch nicht alles, weil momentan sind wir noch bei unserem Leben hier und jetzt. Paulus schreibt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten Menschen oder die elendesten unter allen Menschen. Die Hoffnung über die Welt hinaus ist eine zutiefst christliche Sicht. Weil es eine Hoffnung ist, die sonst nirgends zu finden ist. Eine Hoffnung, in der keinerlei Furcht mitschwingt. Kein du musst leisten, kein du bist nicht genug, kein es gibt ein Restrisiko, dass du wieder als Regenwurm zurückkommst. Und hier sitzen entweder Menschen, die das bereits glauben und die gesagt haben, Gott, das will ich glauben und da will ich mit dabei sein. Also bitte komm in mein Leben. Vergib mir so, wie du es versprochen hast. Ich gestehe, ich bin kein guter Mensch, schuldig in allen Anklagepunkten, aber ich will mein Leben in deine Hand geben und sagen, bitte nimm mich an, so wie der Vater sein verlorenes Kind angenommen hat. Entweder hast du das für dich in deinem Leben schon gebetet oder vielleicht denkst du gerade viel über Gott und alles drumherum nach. Und es kann dein Gebet werden. Es gibt eine Hoffnung über diese Welt hinaus. Hin und wieder fahre ich am Wochenende 48-Stunden-Dienste als Voraushelfer in Buseck. Das sind dann in der Regel die Sonntage, in denen ich nicht im Gottesdienst bin. Freitagabend übernehme ich das Einsatzfahrzeug und am Sonntagabend gebe ich es dann an einen Kameraden weiter. Bei der Übergabe haben wir dann immer so ein bisschen Zeit, kurz über die Einsätze zu sprechen, die wir hatten. Natürlich auf der einen Seite daraus zu lernen, was haben wir gemacht und was können wir vom anderen da in der Situation lernen. Natürlich aber auch, was hat der Einsatz mit mir gemacht. Und wenn ich das Auto dann einem Kameraden in Altenbuseck übergebe und dann er mich zurück nach Boyen bringt, dann haben wir unterwegs noch ein paar Minuten Zeit, über alles Mögliche zu sprechen. Wir kennen uns seit 20, 30 Jahren zum Teil schon. Und dann spricht man auch über Familie, persönliche Dinge. Mein Kamerad hat mir erzählt aus der Zeit, als er im Frühjahr seine Mutter verloren hat. Und er sagt, weißt du, ein, zwei Tage vorher, bevor sie gestorben ist, saßen mein Bruder und ich an ihrem Bett und sie hat gefragt, wie geht das jetzt weiter? Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Und er sagt, weißt du, wir haben keine Antwort. Unser Vater lebt bis jetzt, auch wenn es immer mal wieder echt eng war. Ich erinnere mich an eine Nacht, die wir wieder mal im Krankenhaus bei ihm verbracht haben. Und ich bin echt froh, dass das keine Frage sein wird, die er stellen wird. Er wird nicht fragen, was passiert mit mir. Er hat die Hoffnung auf das ewige Leben. Es macht das Abschiednehmen nicht einfacher, tatsächlich. Aber wie sinnlos muss einem das Leben vorkommen, wenn man am Ende überlegt, wofür soll das jetzt alles gut gewesen sein, was passiert mit mir? Und es gibt keine Antwort darauf. Geboren, gelebt, beerdigt, Ende der Geschichte. Der Kern, der rote Faden quer durch die Bibel, ist die Heilsgeschichte. Angefangen im Paradies und zum Ziel gebracht in der Ewigkeit. Und das Ziel war und ist nicht Weihnachten. Wenn ich mir das jetzt wie einen Projektplan vorstelle, wie ich sie an der Arbeit oder bei der Feuerwehr immer wieder mal brauche und aufstelle, dann gibt es einen Ausgangspunkt, wo stehen wir jetzt gerade, und es gibt ein Projektziel. Wie soll es mal werden? Und es gibt verschiedene Zwischenschritte. Was muss bis dahin alles passieren, damit wir dieses Ziel erreichen? Weihnachten war nicht der Anfang dieser ganzen Geschichte und es ist auch nicht der Schlusspunkt. Es ist ein Höhepunkt und ein Etappenziel. So wie es schon ein paar Schritte davor gab, so eine Völkerwanderung von Ägypten nach Israel oder Einsetzung und Absetzung von ein paar Königen und Propheten. Hin und wieder gab es Fehlentscheidungen und Eigensinnigkeiten auf Seiten der Projektbeteiligten. Und der Projektleiter musste ein paar Dinge korrigieren und seine Leute wieder auf die richtige Spur bringen. Dann Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, die Missionsreisen. Es entstehen viele neue Gemeinden, irgendwann auch die hier in Grünberg. Und ganz am Ende steht dann das Ziel, die Ewigkeit, die neue Welt. Es ist faszinierend, im Hauskreis waren wir zuletzt in Jesaja unterwegs und da erzählt Gott schon von einer neuen Welt, von einem neuen Jerusalem. Und das in einer Art, in einer Qualität, wo man denkt, das kann nicht diese Welt sein, die er damit meint. Da muss es mehr geben. Und dann lesen wir das im Neuen Testament, was Jesus über das ewige Reich erzählt und lesen vielleicht die Offenbarung. Und auch wenn da so einiges drinsteht, was einen erschrecken lässt, eben ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei und alles das. Eben das, was wir auch gerade in der Welt erleben. Die Bibel beschönigt das alles nicht. Sie malt ein furchtbar realistisches Bild davon, wie es aussieht und aussehen wird. Aber zu dem Bild gehört eben auch das, was ganz am Ende steht. Ja, komm, Herr Jesus. Und das ist Advent. Das ist die Erinnerung daran, Jesus wird noch einmal wiederkommen. Und dann wird alles gut sein. Dann werden alle Verheißungen erfüllt sein. Dann werden wir das Ziel erreicht haben. Das Leben hier ist nicht einfach sinnlos. Es plätschert nicht einfach vor sich hin oder wir quälen uns hindurch und irgendwann ist es zu Ende und dann folgt das große Nichts. Nein, dann wird die neue Welt da sein. Dann wird Gott bei uns wohnen. Wir werden sein Volk sein. Dann wird Gott alle Tränen abwischen. Es wird keinen Toten, kein Leid und keinen Schmerzen, nichts anderes mehr geben. Und das ist die Hoffnung über die Welt hinaus. Und zwar eine berechtigte Hoffnung, weil uns das von einem versprochen wurde, der die letzten paar tausend Jahre nachweislich treu und zuverlässig war und wir deshalb nicht daran zweifeln brauchen, dass er es nicht die nächsten Jahre bis zum Ziel auch sein wird. Gott ist da und auch hier ist es eher egal, ob ihr Amen oder Basta am Ende sagt. Dieses Wort will ich euch unbedingt im Kopf verankern, so dass es in den passenden Momenten immer wieder hochkommt. Hoffnung. Wann immer es dunkel wird in eurem Leben, wann immer der Weg irgendwie nicht zu sehen ist, wann immer gefühlt Türen zugehen, wann immer Berge höher werden, wann immer euch irgendwie die Freude an Weihnachten oder am Christsein oder am Leben überhaupt abhanden kommt, egal wann, dann soll dieses Wort hochkommen. Hoffnung. Was hast du gelernt aus deinem Leben mit Gott bis jetzt? Aus der Bibel, von anderen Menschen? Welche Hoffnung hast du für die nächste Zeit und für die Ewigkeit? Wie begründet ist deine Hoffnung? Das noch kurz am Ende. Ich werde heute Nachmittag dann irgendwann im Nachgang ein YouTube-Video verlinken in der Stammi-App. Ein Interview, das mein Trainer Michael Stahl geführt hat mit seinem Cousin Andreas Andl und seiner Frau Jana. Also Andreas' Frau Jana. Ein Video unter dem Titel »Die Hoffnung stirbt nie«, bei dem die beiden erzählen über die Zeit vor ein paar Monaten, als ihre Tochter gestorben ist und was das anschließend mit ihnen gemacht hat und was das alles mit Hoffnung und Gott zu tun hat. Knapp eine Stunde lang das Ding, von dem her zu lang, um es hier einfach kurz zu zeigen. Aber wenn ihr die Zeit habt, schaut euch das gerne an. Stellenweise nicht leicht zuzuhören, aber ein sehr wertvolles Zeugnis zum Thema Hoffnung in meinem Leben. Liebe Gemeindeleitung, ich weiß, Hoffnung, auf Englisch übersetzt Hope, ist auch das, was wir so als Gemeinde Grünberg uns auf die Fahnen geschrieben haben, sage ich mal. Ich habe nur 29 Minuten, keine 3 Stunden. Wir verarbeiten das irgendwann anders nochmal, das Thema. Ich schließe nicht zum letzten Mal für heute mit dem, was Paulus am Ende des Predigttextes sagt. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher
wird.
Amen.